Also ich habe mich ganz lange an letzte Stelle gestellt und mich dann auch einfach so gehen lassen. Und das mache ich nicht mehr. Das finde ich toll am Älterwerden, dass man das begreift. Und man ist aber auch körperlich so ein bisschen dazu gezwungen, jetzt mal aktiv zu werden.
Herzlich willkommen zu Healthwise, dem Gesundheitspodcast, präsentiert von Sunday Natural. Ich bin Nils Behrens und in diesem Podcast erkunden wir gemeinsam, was es bedeutet, gesund zu sein. Wir tauchen ein in Themen wie Medizin, Bewegung, Ernährung und emotionale Gesundheit. Immer mit einem weisen Blick auf das, was uns wirklich gut tut. Das Alterwerden ist ein Thema, das uns alle betrifft, aber über das viele viel zu selten sprechen. Vor allem, wenn es um die tiefgreifenden Veränderungen ab 50 geht. Von gesellschaftlichen Erwartungen bis zur persönlichen Herausforderung wie den Wechseljahren und dem Finden neuer Ziele bringt diese Lebensphase besondere Fragen mit sich, die nach neuen Perspektiven und einem ehrlichen Austausch verlangen. Stephanie Hilscher ist Journalistin und Autorin. Mit ihrem Buch »So alt war ich noch nie«, grandioser Titel, die Herausforderungen und Chancen des Lebens ab 50 beleuchtet. Sie spricht über das Älterwerden und die oft tabuisierten Themen wie Wechseljahre, Selbstfürsorge und Neuanfänge und gibt dabei authentische Einblicke in die Geschichten inspirierender Frauen. Mit ihrem Projekt 50 über 50 möchte sie Frauen ermutigen, das Bild von Alter neu zu definieren und sich mutig der kommenden Lebensdekade zu stellen. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Stephanie Hilscher.
Vielen Dank, lieber Nils. Was für eine schöne Einleitung. Danke.
Liebe Stephanie, hast du letzten Sonntag auch mal über das Älterwerden nachgedacht?
Letzten Sonntag tatsächlich ganz aktuell. Wir waren am Wochenende viel mit Freunden zusammen und ich habe mit einem Freund gesprochen, der jetzt 51 ist. Und der hat mir so ein bisschen Einblick gegeben. Ich spreche ja sonst im Grunde sehr, sehr viel mit Frauen über das Älterwerden und mit Männern nicht so viel. Und ich fand es total interessant, weil er so ein bisschen beleuchtet hat, wie es ihm gerade geht, nämlich so, dass er denkt, okay, ich habe jetzt vielleicht noch 15 Jahre, in denen es mir richtig gut geht und wie fülle ich diese Zeit? Und die ist so ein bisschen durch Familie gefüllt und durch Pflichten und er sagte, manchmal vermisst er das so ein bisschen freier zu sein und fragt sich, ob er das dann sozusagen ab 65 auch noch kann. Und ich fand es ganz bezeichnend, weil ich es so analytisch fand, dieses Denken. Und ich habe das Gefühl, dass bei Frauen dieses Denken an diese Dekade eher so ein bisschen emotional gesteuert ist. Und deswegen habe ich letzten Sonntag viel über das Älterwerden nachgedacht, ja.
Damit hast du eigentlich ja schon die perfekte Brücke geschlagen zu dem, worüber wir reden wollen, nämlich dem Inhalt deines Buches und deines Podcasts, was ja letztendlich auch da ein bisschen hervorkommt. Ich sehe jetzt nur gerade, ich habe nämlich, das habe ich jetzt neu eingeführt, ich habe jetzt immer hier einen Diffuser dabei und ich habe mich heute für den Duft Protect entschieden. Das heißt, wir werden jetzt gut geschützt und ich werde den jetzt mal anschalten. Mal gucken.
Das ist gut.
Es soll uns eben halt vor den Viren schützen, die ja momentan jetzt überall rumgehen.
Recht. Das darf deswegen, jetzt nicht passieren.
Und deswegen, ich hoffe, dass es hier insgesamt sehr virenfrei ist, aber ich hoffe, dass wir damit dann, falls wir vielleicht auf dem Weg hierher schon irgendwie aufgenommen haben, dass wir jetzt gut geschützt sind.
Danke.
Gut, also, was hat dich dazu gebracht, dieses Buch zu schreiben? Gibt es einen bestimmten Auslöser dafür?
Na, der Auslöser war, dass der Verlag mich angeschrieben hat tatsächlich.
Das ist ein sehr guter Auslöser.
Das war wirklich ein ganz toller Auslöser, denn ich habe mir ja diesen Podcast ausgedacht, 50 über 50, um da vielleicht nochmal kurz ein bisschen zu erklären. Ich fand, es gibt so viele Listen, die 20 under 20, die 30 under 30, aber ich fand, dass diese Lebensphase über 50 so wenig beleuchtet ist, dass ich dachte, okay, jetzt muss irgendwie meine Bühne her für die Frauen, die zwischen 50 und 60 sind. Natürlich auch aus absolut egoistischem persönlichen Interesse, denn mein nächster runder Geburtstag ist die 50. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Aber ich dachte, okay, ich will mich irgendwie vorbereiten. Ich möchte gerne ein Bild von dem haben, was auf mich zukommt. Parallel zum Podcast-Konzept habe ich ein Buchkonzept geschrieben und habe das aber ganz schnell in die Schublade gelegt, weil ich gemerkt habe, wow, das ist viel Arbeit. So, jetzt mache ich erstmal den Podcast, weil das ist nämlich auch ganz viel Arbeit. Und dann kam der Podcast raus und meine tolle Verlegerin Julia Suchorski vom Rowohlt Verlag hat sich gemeldet und hat gesagt, wie sieht's aus? Magst du ein Buch schreiben? Und da konnte ich sagen, ja, soll das ungefähr so werden? Und sie meinte, ja. Und jetzt ist es halt da. Genau. Und ich habe in diesem Buch im Grunde ein paar Frauen versammelt, die auch im Podcast sind. Und habe geguckt, was sind so die wichtigsten Themen in dieser Lebenszeit? Und genau, habe die Interviews transkribiert und ein bisschen eingedampft so auf die Essenz. Und es gibt immer zu den Interviews so eine persönliche Einleitung. Also was ist mein Bezug auch zu dem Thema? Wie stehe ich dazu? Was sind meine Erfahrungen damit? Und am Ende, wenn man sich ein bisschen tiefer mit dem Thema beschäftigen will, gibt es so einen mini, mini kleinen Sachbuchteil. Sachbuch ist echt fast übertrieben, ehrlich gesagt. Aber es gibt so einen Ausblick für diejenigen, die so tiefer einsteigen wollen. So ist das im Grunde aufgebaut und ja, jetzt ist es da.
Jetzt ist es da. Ich durfte es ja schon vorab lesen. Das hat mir auch viel Freude gemacht. Und ich muss dir wirklich sagen, ich meine, der Löwenanteil deines Buches sind natürlich die Interviews, aber mir hat diese Vorworte, die ja auch teilweise sehr unterschiedlich lang, sehr persönlich zum Teil von dir sind, zu jedem Interview wirklich großen Spaß gemacht. Ich finde, das ist ein großer Mehrwert an dem Buch, muss man wirklich sagen, weil es irgendwie es dir nochmal hilft, die ein bisschen dich in dieses kommende Interviewgespräch dann auch ein bisschen mit reinzufühlen. Und es ist ja auch nur ein Auszug davon, muss man sagen. Du hast dich ja natürlich dann immer bei den jeweiligen Personen auch auf das konzentriert, was dann auch ein Stück weit dann der Fokus des Ganzen ist. Aber wir kommen ja gleich nochmal wahrscheinlich darauf zu sprechen. Ich finde es ganz interessant, dein Vorwort. Du beschreibst ein prägendes Erlebnis bei der Gynäkologin. Möchtest du vielleicht mal kurz mit unseren Hörerinnen teilen, wie das deine Sicht aufs Älterwerden verändert hat?
Ja, also als ich 40 wurde, war ich zur jährlichen Kontrolluntersuchung bei meiner Gynäkologin. Ich war damals seit 5 Jahren Mutter und irgendwie in den Jahren nach der Geburt unseres Sohnes hat sie immer schon gesagt, also wenn ihr jetzt noch mal ein zweites wollt, dann mach aber mal hinne und jetzt und die Zeit läuft ab und so. Und zum 40. Geburtstag hat sie mir dann gesagt, Frau Hielscher, ab jetzt geht's bergab.
Wie nett.
Ja, vorher war sie irgendwie netter. Also ich hatte dann so das Gefühl, dass ich auf einmal wie so ein bisschen auf so ein Abstellgleis gestellt werde. Und ich hatte aber vorher immer so ein ganz gutes Verhältnis zu ihr, weil sie eine sehr liebevolle Ärztin ist, die mich ganz toll begleitet hat durch die Schwangerschaft und die Geburt und die Zeit danach. Und vorher war ich auch schon bei ihr. Und es war alles ganz toll. Und dann fühlte ich mich wie so ein bisschen abgeschrieben. Aber ich habe das noch nicht so richtig persönlich genommen, weil ich weiß ich nicht, weil ich die einfach richtig gerne mochte oder auch noch mag. Und ich habe das dann irgendwie so sacken lassen. Aber dadurch, dass sie das so ausgesprochen hat, war das schon irgendwo in mir. Und das ist dann immer öfter hochgekommen. Und das war erstmal einfach so da und hat mich begleitet. Und ich glaube, gar nicht so viel geändert in meinem Blick auf das Älterwerden, außer dass es vielleicht so eine Mini-Rebellion in mir gab, dass ich dachte, nee, also für mich gilt das ehrlich gesagt nicht. Also ich finde, das Leben wird eigentlich immer schöner, je älter man wird. Also ich habe natürlich das Glück, gesund zu sein und mir geht es gut. Ich habe eine Familie, ich bin ein glücklicher Mensch und ich habe das Gefühl, dass ich immer weiter heranreife und nicht unbedingt auf der Spitze bin und jetzt sehe, wie es da so bergab geht. Und dann war es aber so, ich hatte vorher so ein anderes Format, ein Podcast-Format und bin dadurch auf das Thema Wechseljahre gestoßen und habe vorher eigentlich noch nie so richtig was darüber gehört. Natürlich war mir der Begriff geläufig, aber was das eigentlich genau heißt, war mir nicht klar. Und dann habe ich halt recherchiert und mit Menschen gesprochen dazu und habe dann erstmal gemerkt, wie tabuisiert das Thema ist. Klar, ich wusste irgendwie gar nichts darüber, obwohl ich eigentlich eine aufgeklärte Frau bin. Irgendwie hat sich so eine Fassungslosigkeit in mir breit gemacht. Und dann kam der Satz meiner Frauenärztin noch so dazu. Und dann habe ich schweren Herzens das Podcast-Projekt, das ich vorher gemacht habe, losgelassen, weil ich wirklich so eine Verantwortung gespürt habe, diese kleine Reichweite, die ich habe, so zu nutzen, dass auch andere Frauen davon erfahren, dass diese Lebensphase auf uns zukommt, was in dieser Lebensphase passieren kann und wie man sich vielleicht ein bisschen darauf vorbereiten kann.
Ich finde es total spannend und ich kann das ganz gut nachvollziehen, was du so beschreibst. Ich erinnere mich noch so, das ist 20 Jahre her, da war ich noch in der Werbeagentur und habe dann auf dem Weg zum Dreh nach Teneriffa und dann war das außerhalb der Saison und dann war natürlich sehr viel Menschen im Rentenalter, also schon nochmal deutlich älter, aber waren dann da im Flugzeug. Und da saß dann ein Herr neben mir, den ich am Anfang einfach wahrgenommen habe, okay, das ist jetzt ein Rentner. So, und dann irgendwie, weiß ich auch nicht, schaute ich dann irgendwie, warum auch immer, einmal nach rechts und dann stelle ich auf einmal fest, dass der eigentlich wahnsinnig coole Klamotten anhat. Also nicht cool im Sinne von aufgesetzt cool, sondern einfach, wo ich wirklich sagte, so Mensch, da merkte man so irgendwo, dass das irgendwie gute, hochwertige Labels waren und alles und so. Und man merkt dann auf einmal, dass wie unsichtbar solche Menschen sind. Weil normalerweise, wenn der jetzt, sag ich mal, 30 Jahre jünger gewesen wäre, wäre mir wahrscheinlich aufgefallen, dass der einfach wirklich gut gekleidet war. So fiel es mir erst auf den zweiten Blick auf. Also man hat durch das Thema Alter verliert man auch an Sichtbarkeit in einer Art und Weise. Und das ist ja das, was du auch ein bisschen beschreibst in deinem Buch, dass es eigentlich zu wenig Role Models für Frauen über 50 gibt, weil sie einfach zum Teil zu wenig stattfinden.
Absolut. Und ich muss sagen, ich hatte, bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, weder eine negative noch eine positive Vorstellung. Eigentlich war das Alter für mich eher so eine Blackbox, weil ich dachte, das findet halt irgendwie statt. Aber ich sehe das ja nicht. Und durch die Beschäftigung und durch die vielen Gespräche, die ich geführt habe bis jetzt, habe ich jetzt ein total positives Bild. Mhm. Es gibt auch negative Seiten. Ich finde das ganz wichtig, dass man jetzt nicht sagt, so boah, es wird alles immer nur besser und freut euch aufs Älterwerden. Ich meine, es ist natürlich de facto, dass die Zeit abläuft und man hat auch Abschiede, die man leider machen muss von geliebten Menschen und vielleicht kriegt man die eine oder andere Diagnose, mit der man umgehen muss und fühlt sich vielleicht auch nicht mehr so fit. Das sind alles Dinge, die passieren und ich finde, das darf man nicht negieren. Aber alle Frauen, die ich getroffen habe, die auch mit Problemen konfrontiert waren, haben sich quasi an dem Punkt getroffen, dass sie das nicht so hingenommen haben und dass sie in die Aktion gegangen sind. Und das kann man. Und denen geht's allen gut.
Ich werde immer wieder gefragt, Nils, was nimmst du eigentlich alles für Supplements? Meine Antwort darauf, ich variiere immer wieder, probiere Neues aus. Aber es gibt ein paar Mikronährstoffe, die sind bei mir immer fest dabei. Dazu gehört definitiv Omega-3. Warum? Omega-3 ist super wichtig für unseren Cholesterinspiegel, die Herzgesundheit, unser Gehirn und so vieles mehr. Und jetzt aufgepasst, liebe Healthweisen. Ich habe eine kleine Überraschung für euch mit dem Code OMEGAPOD10, da schreibt sich OMEGAPOD10, alles groß geschrieben, bekommt ihr 10% auf die Omega-3-Produkte bei Sunday Natural. Geht einfach auf sunday.de, sucht nach Omega-3 und entscheidet selbst, ob ihr es lieber als Kapsel oder Öl bestellen möchtet. Der Code gilt für alle Omega-3-Produkte, nur nicht die Doppelpacks. Und jetzt zurück zur Folge. Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt tatsächlich sagen, uns fehlen Vorbilder? Hat sich das nach all diesen Gesprächen für dich verändert? Und wenn ja, ist immer schwierig, einzelne Personen rauszuheben, das weiß ich. Aber trotz allem, vielleicht hast du den, also ich kann ja mal den ersten Stein werfen, sage ich mal sowas. Ich fand zum Beispiel so ein Gespräch mit der Susanne Kaufmann sehr inspirierend, die ja nun eigentlich für Schönheitsprodukte, also für Kosmetik steht, sage ich mal sowas, und die trotz allem einen sehr gesunden Zugang dazu hat und sagt eben halt, es ist schon okay, dass man irgendwann auch sieht, dass man älter wird, dass man es nicht quasi krampfhafter versuchen muss zu verbergen. Und das fand ich zum Beispiel eine sehr schöne Inspiration, dass insbesondere so eine Frau, wo man ja sagen würde, okay, die ist letztendlich die Repräsentantin ihrer Marke und von daher müsste sie ja eigentlich für ewige Jugend stehen und trotz allem sagt sie, nein, ist schon okay, dass man auch sieht, dass man reifer ist.
Genau. Und ich finde, so gibt es aus allen Gesprächen was ich mitnehme. Ich habe immer noch kein Poster-Girl sozusagen, dem ich nacheifere oder das mein einziges Vorbild ist, da hast du total recht. Und ich finde, man kann aus jedem Gespräch mit jedem Menschen irgendwas ziehen, was man sich als Vorbild nimmt. Und weiß ich nicht, jetzt um mal im Buch zu sprechen, ich finde auch ein Gespräch mit Leyla Pidayesh zum Beispiel, wo es um starke Depressionen geht und um eine Überforderung, total inspirierend, weil sie den Mut hat, offen darüber zu sprechen. Ich finde das sehr vorbildhaft. Und natürlich finde ich es aber auch toll, wenn ich sehe, wie Kim Fischer in ihre Kraft kommt und über die Bühne tanzt und endlich das macht, was sie gerne möchte. Und so gibt's bei jedem was. Und ich finde, Vorbilder müssen nicht nur positiv sein, sondern einfach nur offen und ehrlich.
Mhm. Total, total. Ja, also unsere gemeinsam bekannte Ildiko von Körti ist ja für mich auch so wirklich ein gutes Beispiel, die sich ja auf ihre Weise auch irgendwie selbst erfunden hat. Ich weiß noch genau, wie sie damals irgendwann sich bei Instagram wieder abgemeldet hat, weil sie wirklich merkt, dass diese schöne, heile Welt auf Dauer sie eigentlich eher runterzieht, weil sie gefühlt hat, dass alle irgendwie nur Sport machen, sich gesund ernähren und im Urlaub sind. Mhm. Und jetzt hat sie ja ihren eigenen Zugang, also hat sich dann irgendwann abgemeldet und hat sie jetzt wieder angemeldet und hat jetzt ihren eigenen Zugang auch so dazu und hat jetzt quasi den Kanal für sich ja ein Stück weit jetzt mehr in so einer gewissen, ich sage jetzt mal, Authentizität dann irgendwie auch bespielt.
Ja, genau. Also die finde ich darin auch sehr vorbildhaft, weil sie einfach ihren komplett eigenen Weg geht, ne? Vorbei an Algorithmen und Idealen und wie man was zu tun hat. Sie macht es so, wie sie das zu tun hat. Und das ist natürlich wahnsinnig vorbildhaft. Und sie geht ja auch noch weiter. Sie hat ja diesen Podcast Frauenstimmen, der auch total inspirierend ist, wo sie mit Frauen spricht und auch wirklich ans Eingemachte geht und ganz offen und ehrlich ist, finde ich ganz toll. Zum Glück konnte ich sie überreden, auch im Buch dabei zu sein.
Ich muss mich ja outen. Ich glaube, ich habe so ziemlich jedes Buch von ihr gelesen, außer die Sachbuch über ihren Hund, glaube ich. Da war ich raus. Aber
Hilde.
Hilde.
Sieht ganz ähnlich aus wie mein Hund Brinkmann.
Okay.
Haben wir schon festgestellt.
Okay, aber es ist tatsächlich, das sind so Bücher, da kann ich wirklich beim Lesen laut lachen. Das passiert mir nicht bei so vielen Büchern, aber es scheint einfach mein Humor zu sein. Dann lass uns doch aber trotzdem nochmal zurückgehen in die Gespräche. Hast du denn vielleicht das ein oder andere, was dich entweder überrascht oder beeindruckt hat, dann innerhalb dieser Gespräche, wo du wirklich sagst, Mensch, das war jetzt für mich wirklich sowas, diese Facette hätte ich entweder nicht erwartet oder aber wo ich sagen würde, Mensch, das fand ich wirklich eindrucksvoll, dass die das so offen geteilt hat.
Ja, also da muss ich dann nochmal die Leila Bidayesh nennen, weil ich das wahnsinnig mutig finde, eben weil wir ja eigentlich in einer Welt leben, in der viele positive Sachen geteilt werden, einfach auch mal zu sagen so, und mir geht's richtig schlecht und ich bin total überrollt worden und war ganz überfordert von der Zeit und ich bin auch noch nicht wieder auf dem Damm, sondern ich bin auf dem Weg und ich hoffe, dass das irgendwie alles wieder gut wird und ich weiß, es geht ihr jetzt besser und da freue ich mich total, ne? Und ich finde, an diesem Beispiel sieht man, wie wichtig das Wissen ist. Ich glaube, ne, man sagt ja auch immer, Wissen ist Macht und ich finde, das stimmt zu einem gewissen Grad, weil was dazu kommen muss, ist natürlich auch eine Handlungsfähigkeit. Und ich finde, wenn man das Wissen hat, beispielsweise über die Wechseljahre und dass eben eine Depression ein Symptom sein kann, dann ist das gut, das schon mal gehört zu haben, bevor man in einer tiefen Depression steckt, weil dann fehlt dir die Handlungsfähigkeit. Und ich glaube, wenn sie das vorher gewusst hätte, hätte sie früher reagieren können. Das ist das eigentlich, warum ich so darüber rede, über dieses Thema auch. Also, dass man in seine Kraft kommen kann und dass man sich stärkt. Und überraschend finde ich aber trotzdem auch, du bist ja auch ein totaler Fan von Routinen und dem sehr gesunden Lifestyle, dass es manchmal trotzdem schief gehen kann.
Total.
Und ich finde es ganz wichtig, diesen Punkt zu berücksichtigen, dass man nicht über alles die Kontrolle hat. Das finde ich, überraschend vielleicht nicht. Ich finde es irgendwie logisch und ich finde, man muss das so akzeptieren und hinnehmen, dass man eben nicht alles steuern kann und so ein bisschen für sich die Grenze auch finden, was möchte ich alles tun, um gesund alt zu werden und was lasse ich vielleicht auch laufen, weil ich auch finde, dass der Stress, den all diese Routinen und Pläne auslösen kann, der ist ja das Ungesündeste, was es gibt. Also Stress ist der Killer Nummer eins. Und deswegen stehe ich diesem ganzen Trend auch so ein bisschen kritisch gegenüber. Bin aber natürlich sehr, sehr froh, dass die Wissenschaft so viel forscht und dass es so viele Erkenntnisse gibt. Aber ich finde, man muss es so ein bisschen als Buffet sehen und gucken, was nehme ich mir, was passt denn wirklich in mein Leben und was kann ich umsetzen.
Ich habe mich mit Matthias Döpfner mal länger darüber unterhalten und er sagte einfach dann so, Gesund ist das, was glücklich macht. Und ein Stück weit ist wirklich, es klingt so wie so ein Kalenderspruch, aber es ist trotzdem sehr viel Wahres da dran. Und ich glaube, wenn man jetzt einige von diesen, ich nenne sie immer so extrem Longevity-Anhängern dann so, sich anschaut, dann gibt es da einfach viele Faktoren, wo ich einfach sage, Mensch, letztendlich sollte das Leben doch immer noch zum Leben da sein. Und ich finde, wenn die Einschränkungen dann zu groß werden, was bringt es mir dann, wenn ich dann jetzt noch 70 Jahre lebe, wenn es mir aber keinen Spaß mehr macht?
Ja,
so,
genau.
Damit will ich jetzt nicht sozusagen zur Völlerei und zu den Exzessen aufrufen, sondern ich glaube einfach, dass da immer noch so das gesunde Maß dann einfach irgendwo irgendwann die wichtige Rolle spielt. Und ich habe zum Beispiel jetzt für mich, bin ich dann irgendwann vom Laufen hin zum Kraftsport gegangen, weil ich einfach weiß, dass es eben halt besser ist für die Langlebigkeit. Und mittlerweile liebe ich es auch. Nichtsdestotrotz laufe ich auch immer noch gerne. Und das müsste ich gar nicht mehr, weil ich so viel Fahrrad fahre, dass eigentlich mein Cardioanteil dadurch schon abgedeckt wäre. Aber das tue ich für mich. Das tue ich einfach, weil es mir und meinem Kopf gut tut, sage ich mal. Also mein Körper vielleicht auch im Zweifelsfall. Aber so muss man so für sich seine Routinen auf der einen Seite finden, dass ich sagte, okay, wenn du jetzt wirklich noch weiter laufen willst, dann ist das extra Zeit, die du für Sport aufwenden musst. Aber du musst halt mindestens so und so viel, ich sage jetzt 2 bis 3 Mal die Woche eben halt trotzdem auch dann eine Krafttraining machen und mach es gern mittlerweile.
Ja. Aber ich finde es lustig, wie du das sagst, weil Joggen ist ja auch super gesund. Also es ist ja nicht so, dass du jetzt sagst, so und dafür rauche ich jetzt eine Packung Zigaretten oder so, ne? Also es ist so.
Ja, du hast recht.
Aber das ist schön. Also ich finde es schön, dass du das für dich so etablieren kannst. Und gleichzeitig, wir waren jetzt gerade in den Ferien in Paris und da habe ich so über die Straße gegangen und ich dachte so, ach, guck mal, die machen das auch gut. Weißt du, die sitzen da draußen, dann trinken die ein Glas Wein und rauchen eine Zigarette und überall gibt's ganz leckeres Essen und Käse und so. Und die sehen aber auch total glücklich aus. Und ich finde, man muss sich manchmal auch so ein bisschen gehen lassen.
Finde ich auch.
Man kriegt aber auch die Quittung. Also ich habe im Urlaub echt auch üblich, also ich rauche nicht, ich trinke nicht, schon ganz lange überhaupt gar nicht mehr. Und eigentlich ernähre ich mich gesund, aber im Urlaub habe ich zum Beispiel ganz viel Zuckersachen gegessen und ich vertrage das gar nicht. Also ich merke das eigentlich sofort körperlich, dass mir das total schlecht tut und ich habe auch keinen Sport gemacht im Urlaub. Und es waren 2 Wochen. Also und da habe ich echt richtig auch die Quittung für gekriegt. Ich merke auch, mit zunehmendem Alter, dass ich konsequenter sein muss und besser für mich sorgen muss. Und trotzdem denke ich aber dann im Urlaub, wenn ich da irgendwie so in meinem Sonnenstuhl sitze, ja, und das muss jetzt irgendwie auch mal sein. Weil ich glaube, es ist auch gesund, mal loszulassen und mal in den Donut reinzubeißen.
Absolut, würde ich 100%ig unterstreichen. Ich glaube einfach, dass der Peter Attia, das ist ja auch einer von diesen Longevity-Ärzten, der hat gesagt, dass für ihn alles, was man heute in die Longevity investiert, einen auch heute schon besser fühlen lässt. Das heißt also, das sind alles Dinge, die man nicht sagt, okay, dafür gibt's mir dann mit 70 oder 80 besser, sondern bleiben wir beim Thema Krafttraining. Es geht dir, wenn du eine gewisse Muskulatur aufgebaut hast, auch ab sofort heute besser.
Absolut.
So. Und das ist gut. In dem Augenblick, wenn es zum Stress wird, wenn du sagst, oh Gott, ich muss das jetzt wieder und du dich unter diese Zwänge setzt, so, dann geht es dir ja nicht sofort besser. Und dann, finde ich, ist es auch etwas, ich kann es nur immer wieder sagen, es ist letztendlich, ich bleibe beim Laufen, ist Longevity ein Marathon. Und wenn du dir Routinen etablierst, von denen du weißt, dass du sie nicht die nächsten 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre durchhalten kannst und willst, dann sind es wahrscheinlich die falschen Routinen für dich.
Also ich bin ja noch im Prozess. Wie hast du das denn gemacht?
Was genau?
Naja, dass du wirklich deine Routinen so ausgewählt hast, dass du sie wirklich etablieren konntest und diesen Marathon laufen kannst, weil ich finde das schwer. Also ich laufe manchmal los und dann mache ich 3 Wochen, 3-mal die Woche irgendwie Kraftsport und ja, irgendwie noch andere Dinge, mir fällt gerade nichts ein, ich glaube, ich mache nur Kraftsport. Und genau, und dann manchmal verliere ich so den Faden. Also zum Beispiel jetzt, wo ich aus dem Urlaub wieder gekommen bin, ich war noch nicht wieder beim Sport. Habe aber jetzt gerade auch super viel Stress, ne? Genau, aber wie machst du das, dass du das dann einfach so durchhältst? Ich finde das wahnsinnig schwer.
Ich glaube, es hat natürlich mit einer gewissen Routine zu tun, dass du irgendwann das auch magst und dich dran gewöhnst. Wenn man diesen Punkt, man muss es wahrscheinlich immer so 6 Wochen dann irgendwie durchziehen, um dann zu gucken, ob man da irgendwann hinkommt. Aber was bei mir zum Beispiel ist, was ich auch immer sehr vielen Leuten rate, ist nicht so die Lieblingsübung der Frauen, das weiß ich, aber ich sage immer, mach eine Liegestütze am Tag. So, dann sagt man, eine Liegestütze bringt ja gar nichts. So. Mhm. Aber meistens ist man dann, wenn man erstmal diese Überwindung geschafft hat, sich erstmal auf den Boden zu legen und eine zu machen, mhm. und man aber eigentlich auch 5 oder 10 schafft, ja. dann ist meistens, wenn man dann schon da unten liegt, macht man dann auch die 5 oder 10.
Ja, das stimmt. Das ist so, ein guter Tipp.
Aber wenn du einfach sagst so, nein, die Pflicht, die ich heute habe, egal wie es mir geht, ist eine, okay. dann ist die Hürde so niedrig, dass du über die erstmal rübergehst, um sie dann auch weiter zu überschreiten. Und ich glaube, dass das kann man mit ganz vielen Sachen anwenden. Ich habe mal ein Interview mit Claudia Schiffer vor auch wahrscheinlich 20 Jahren gelesen. Und das ist so für mich immer mein Hack, wenn ich auf etwas gar keine Lust habe, dann sagt sie immer so, wenn du auf irgendwas gar keine Lust hast, mach es 10 Minuten. So. Und meistens ist dann, wenn du dann 10 Minuten angefangen hast, dann machst du es auch zu Ende. Und ich glaube einfach, die Hürden niedriger zu setzen, sich nicht zu sagen, wenn ich schon also ich gehe zum Beispiel fast immer, wenn ich ins Gym gehe, unter einer Stunde. Ich gehe dafür ein bisschen häufiger, so. Mhm. Aber ich gehe seltenst, also meistens bin ich immer nach einer Dreiviertelstunde durch. Mhm. So, und dadurch ist die Schwelle eigentlich auch so niedrig. So, und genauso gibt es auch mal Tage, wo ich dann irgendwie sage, so Mensch, du willst aber jetzt eigentlich noch jetzt laufen gehen, hast aber eigentlich nicht mehr genügend Zeit, dann laufe ich auch nur eine halbe Stunde statt einer Stunde und so. Also ich glaube, in dem Augenblick, wo man die Portionen ein bisschen kleiner macht und sagt, nee, mach das doch jetzt erstmal, dann ist es manchmal so, dass du es fühlst, dass du die dann dir noch einen Nachschlag holst und das Ganze auf ganz viele Sachen übertragen, ehrlich gesagt. Okay. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich einer der Punkte ist. Ich bin zum Beispiel eine Sache, die ich habe mein Leben lang gerne gefrühstückt. Und irgendwann wurden wir ja alle dahin erzogen mit Intervallfasten, ja. und keine Kohlenhydrate und keine Ahnung was. Und jetzt hatte ich hier vor ein paar Wochen das Gespräch mit der Daniela Kikowski, die dann wiederum sagte, nein, mach doch morgens, wenn dein Stoffwechsel sozusagen alles gut verarbeiten kann, fang doch an mit Kohlenhydraten, weil dann ich übertrage es immer so ein bisschen, wenn du morgens schon den Kamin ordentlich anfeuerst, so, dann kannst du auch über den Tag ein bisschen Holzscheite reinwerfen. Aber wenn du morgens ihn schon nicht richtig anfeuerst und dann abends die große Holz reinwirfst, ist natürlich klar, dass das nicht verbrennt. So, und
super Bild.
Finde ich auch. Ja, sehr gut. Und von daher bin ich so glücklich, danke Daniela, falls du das hörst an dieser Stelle nochmal, dass ich seitdem wieder zurück zu meiner Frühstücksroutine gekommen bin. Und das Interessante ist jetzt wiederum für mich, ich hatte das immer gedacht, so dass ich auf mein Abendessen gar nicht verzichten könnte. Aber seitdem ich jetzt wirklich so gut frühstücke, normal Mittag esse, brauche ich abends fast immer gar nichts mehr. Das heißt also, ich bin jetzt ganz häufig so, dass ich abends dann mir entweder, was weiß ich nicht, noch einen kurzen Proteinshake trinke oder wirklich eine Kleinigkeit esse und damit fein bin. So. Und dadurch hat sich das jetzt wirklich in so eine gesunde, hat sich es einmal gedreht und das hat viele positive Auswirkungen auf den Schlaf und auf viele andere Sachen.
Ah, okay. Also geht's dir gut damit?
Mir geht's sehr gut damit. Und wir müssen jetzt aber wieder umdrehen, weil ich interview dich
ja. Ja, sorry, ich verfalle manchmal in meine eigentliche Rolle.
Genau. Ich möchte nämlich gerne mal zu dem Beginn des Buches reingehen. Du nimmst da gleich diesen Begriff Age-Shaming. Das ist das, womit du da direkt startest. Deswegen würde mich einmal kurz interessieren, wie beschreibst du denn den Begriff Age-Shaming an sich?
Ja, also ich kann da vielleicht mal so eine persönliche Geschichte erzählen aus meinem familiären Umfeld, als ich merkte, dass ein Familienmitglied in dieses Alter kam, über das ich jetzt schreibe. Und sie war früher immer sehr gefällig und hat dann auf einmal angefangen, Nein zu sagen. Und ich fand das so ganz unmöglich. Weil ich dachte so, hier läuft jetzt aber was schief. Das lief doch vorher immer irgendwie anders. Warum ist das denn jetzt so? Und ich habe im Nachhinein irgendwie das Gefühl, dass das so eine relativ respektlose Haltung ist. Und das finde ich, ist so eine ganz gutes Bild für dieses Age-Shaming, dass der Respekt so ein bisschen fehlt. Und das auf vielen Ebenen. Also bei Frauen natürlich wird irgendwie gesagt, so, du bist jetzt nicht mehr fruchtbar, du bist nicht mehr wertvoll für die Gesellschaft, weil du nicht mehr reproduzierst. Geh mal in die Ecke, jetzt wirst du schwierig, dann mach das mal mit dir alleine aus, wir wollen dich nicht mehr sehen. Im Arbeitsleben ist es total schwierig. Es gibt ganz viel weniger Angebote für ältere Menschen. Also auch zum Beispiel Thema Sport. Meinte eine Freundin von mir, die ein bisschen älter ist, zu mir so, ich habe überhaupt keine Lust, irgendwie noch ins Yoga-Studio zu gehen, weil da sind die ganzen 20-Jährigen, die irgendwie voll auf Lifestyle fahren und sie hat keine Lust, sich irgendwie dazwischen zu stellen. Genau, im Job wird es schwierig, du wirst aussortiert. Also guck mal in irgendwelche Werbeagenturen, PR-Agenturen, da sind die Frauen max 45. Hm. Was ist denn dann mit denen? Also es wird eigentlich in ganz, ganz vielen Bereichen geschämt.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also gerade, also wenn ich mir meine ganzen alten Werberfreunde aus der Zeit damals so anschaue, mhm. da sind wenige von denen noch in Agenturen.
Mhm. Ja, und wo sind die jetzt? Weißt du das?
Sehr unterschiedlich. Ja. Überwiegend irgendwie selbstständig gemacht oder mhm. teilweise auf Kundenseite rüber gewechselt mhm. oder weiß ich auch nicht. Also es ist, es gibt nicht die eine Lösung sozusagen so für die. Aber gerade für Menschen, die im kreativen Bereich sind, denen wird ja auch dann häufig dann auch die Kreativität so ein bisschen abgesprochen. Und das finde ich ist so interessant, weil meine Erfahrung ist, dass Kreativität auch sehr viel mit Wissen zu tun hat. Das heißt also, umso mehr Synapsen sich da letztendlich dann auch verbinden kommen, desto kreativer sind Menschen häufig. Mhm. Also ich habe das eher positiv erfahren, dass häufig gerade insbesondere Menschen mit sehr viel Lebenserfahrung auch sehr kreativ sind. Mm. Und von daher ist es eigentlich schade, dass da so ein Vorteil ist.
Ja, total. Also ich habe das persönlich auch so ein bisschen erfahren. Ich habe früher ganz viel als TV-Redakteurin gearbeitet, sehr viel im Kinder-, Jugend-, popkulturellen Bereich und habe so richtig gemerkt, okay, langsam wird die Luft so ein bisschen dünner. Ich habe irgendwie noch meine Aufträge, aber irgendwie hat sich immer der Gedanke eingeschlichen, so, ja, machst du denn irgendwie mit 50 dann noch Fernsehen für 10-Jährige? Mhm. Ist das noch adäquat? Und bei mir war es so, in der Lebensphase kam dann Corona. Und dann sind alle Sets geschlossen worden und ich hatte sowieso keine Arbeit mehr und habe dann angefangen, irgendwie mich auf meine eigenen Beine zu stellen, um unabhängig zu sein. Genau, aber das habe ich auch in früheren Jahren sozusagen erfahren.
Ja. Ja. Also es geht ja ganz vielen, vielen, auch insbesondere, du hast ja die Susanne Attwell auch mit dabei. Mhm. Das ist so witzig, weil dieses Format Sam, was ich sehr stark mit ihr verbinde, das war so ein, hat so einen Inbegriff von Zeitgeist damals so gehabt.
Ja.
Und dass gerade so eine Frau, die den Zeitgeist so lange Zeit im Fernsehen repräsentiert hat, mhm. auf einmal nicht mehr dazugehört, mhm. ist für mich einfach etwas, was, also ich sage nicht, dass sie es nicht mehr dazu gehört, sondern eben halt rein
von
der gesellschaftlichen Wahrnehmung nicht mehr dazu gehört. Und das ist so etwas, was mich total überrascht.
Genau. Und das hat mit Shaming zu tun und das hat auch mit Respekt zu tun. Also ich finde das nicht besonders respektvoll. Aber sie moderiert ja noch für den Hessischen Rundfunk. Also es ist nicht so. Aber es ist nicht mehr bei ProSieben. Und es gibt männliche Kollegen, die damals moderiert haben, die dann wieder zurückgeholt werden. Aber bei Frauen passiert das halt nicht so oft.
Passiert das nicht so häufig, ja, in der Tat. Wollen wir dann in dem Zusammenhang trotzdem nochmal das Thema Schönheit aufmachen? Ich fand das so wahnsinnig sympathisch in dem Gespräch. Ich glaube, es war auch mit der Susanne Kaufmann, wo du meintest, weil du entdeckst Falten bei dir im Gesicht immer erst, wenn sie dann schon so tief sind, dass du das Gefühl hast, die müssen ja schon ganz lange da sein.
Ja, genau.
fand ich eine wahnsinnig schöne Aussage. Das heißt also, wie hast du persönlich gelernt, damit umzugehen?
Gar nicht. Also, wie soll ich damit umgehen? Das ist ja halt einfach da. Ich differenziere zwischen Falten und dem Angela Merkel-Style, dem ich mich so ein bisschen annähere. Also okay. Wenn alles so.
Finde ich noch nicht, aber ja.
Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, wenn ich jetzt nicht lache, dann zack.
Heißt das Puppenspielergesicht? So
ähnlich
heißt es,
glaube ich. Guck mal hier.
Okay.
Also it's happening. Und das finde ich tatsächlich echt nicht schön, aber ich bin überhaupt nicht an dem Punkt, wo ich sagen würde, okay, ich lasse jetzt irgendwas machen oder so. Weil ich wünsche mir, dass ich gar nie auf die Idee komme, irgendwas machen zu lassen, weil ich mag eigentlich ältere Gesichter total gerne. Mhm. Es ist natürlich eine andere Sache, wenn man dann selber dazugehört und sich so im Spiegel sieht, muss ich schon auch ehrlich sagen. Aber Falten stören mich gar nicht. Also ich finde Falten eher schön. Ich habe so, also auch so irgendwie so komische Abdrücke. Ich weiß gar nicht, ob das Falten sind, aber eher so Furchen. Ich habe komische Sachen auf einmal im Gesicht, die ich aber irgendwie mag. Nur das Kollagen, Hängen finde ich.
Ich habe dir Kollagen-Hyaluron mitgebracht, vielleicht hilft das.
Ja, also zu dem ganzen Thema Substituieren habe ich auch noch viele Fragen. Aber vielleicht kommst du da mal in meinen Podcast?
Kommen doch nur Frauen, oder?
Ja, ich überlege, das zu öffnen, weil ich bin ja schon über die 50 hinweg und würde ganz gerne so ein bisschen offener werden. wenn ich soweit bin, darf ich dir dann nochmal eine Einladung schicken?
Du darfst mich jederzeit ansprechen, jederzeit.
Okay, das ist sehr gut. Ich habe nämlich auch viele Fragen an dich. Aber ja, also genau, also das mit dem Äußeren finde ich, ich weiß nicht, ich habe ja nie, also natürlich ist mir mein Äußeres in gewisser Weise wichtig, aber ich habe zum Beispiel meine Arbeit und mein ganzes Leben und so ist eher inhaltlich geprägt. Natürlich sehe ich mich aber trotzdem im Spiegel und wie ich mich verändere. Und mir ist es schon wichtig, irgendwie gepflegt und ordentlich auszusehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, da beispielsweise nachhelfen zu lassen, um irgendwie jünger auszusehen. Das finde ich nicht so gut. Ich war aber heute Morgen bei der Kosmetikerin. Also alles so, was mit Pflege und so zu tun hat, natürlich schon.
Natürlich schon. Aber ja. Ich weiß genau, was du meinst. Mhm. Und ich finde, ich habe mal auch, witzig, sind so alte Interviews, die ich auch vor vielen, vielen Jahren, also ich würde sagen, das ist wahrscheinlich mindestens 25 Jahre her, wenn nicht noch mehr, habe ich mal ein Interview mit der Nena, mit der Sängerin gehört. Und da wurde sie gefragt, wie sie zu dem Thema so Schönheitsoperationen stehen würde. Und das war eine der Aussagen, die ich nach wie vor wirklich sehr, sehr gut finde. Sie sagte, für sie ist der Körper wie ein Haus. Und sie meint, wenn man das Gefühl hat, dass man das Haus mal wieder renovieren müsste, um sich wohler drin zu fühlen, dann findet sie das okay. Und das finde ich auch. Deswegen, ich möchte das in keiner Weise irgendwie verurteilen, sage ich mal so. Und ich habe tatsächlich einige, auch Männer mittlerweile, aber auch Frauen im Freundeskreis, die so zum Beispiel ihre Schlupflider haben machen lassen, wo ich dann auch wirklich das fast gar nicht mehr als optischen Eingriff nur sehe, sondern die sehen auch einfach de facto wieder total mehr und sehen einfach frischer, offener aus, ja, und so. Und ich finde, wenn du dann irgendwann wirklich so eine Last auf deinen Augen hast und dann einfach voll da mal wirklich wieder mehr für mehr Sicht sorgst, dann bitte.
Ja, ich wollte jetzt auch gar keinen falschen Eindruck erwecken. Ich habe jetzt nur für mich persönlich gesprochen. Ich finde, jeder kann natürlich sowieso machen, was er will. Also das ist überhaupt gar keine Frage und null verwerflich.
Ich finde halt einfach, mir geht's immer andersrum so. Ich finde, wenn das Frauen insbesondere in schon sehr jungen Jahren machen, also gerade, was heißt junge Jahren, aber ich finde so, wenn insbesondere Frauen schon so mit, ich sag mal, in ihren 30ern sehr viel mit Fillern arbeiten, dann, das weiß man jetzt ja mittlerweile, dass die sich nicht so ganz genau abbauen, wie man immer so will. Und irgendwann fangen die an, so bäulig auszusehen, so fillerbäulig, so. Und das macht die dann teilweise so viel älter, als sie eigentlich in Wirklichkeit mit 30 aussehen würden. Und das ist so das, was ich finde, man immer auch ein bisschen mit im Kopf haben sollte. Aber nochmal, ich finde da den Nena-Ausspruch, jeder soll sein Haus so renovieren, wie er sich drin wohlfühlt. Ich finde das okay.
Ja, auf jeden Fall. Da bin ich bei dir. Und bei Nena.
Und bei Nena. Shoutout an Nena. Du sprichst in deinem Buch auch über die Wechseljahre und über ihre oft unterschätzten Herausforderungen. So, das ist ja ein Thema, was ich hier im Podcast auch schon jetzt häufiger hatte. Ich musste auch lachen, als ich Susanne Liedtke drin gesehen hatte. Ich war, glaube ich, vor 3 Wochen, 4 Wochen im Podcast mit Nobody Told Me. Und wollen wir mal über dieses Thema, was du tatsächlich als, oder vielleicht die Frauen vielmehr in deinem Buch als Kontrollverlust bezeichnen. Wollen wir darüber mal reden?
Gerne.
Also empfindest du das auch, ich meine, du bist jetzt in deinem Alter, bist du jetzt wahrscheinlich kurz davor, aber siehst du das so, nach all den Gesprächen, die du geführst, oder das, was du selbst in deinem Körper beobachtest, dass da ein Kontrollverlust stattfindet?
Kontrollverlust ist ein großes Wort, ne? Und es gibt so, es gibt ja so eine Einteilung, nach der 1/3 der Frauen keine Beschwerden in den Wechseljahren hat, 1/3 hat mittelschwere Symptome und 1/3 wirklich starke. Und ich glaube, wenn du wirklich starke Symptome hast und das auf verschiedenen Ebenen, weil das können ja die verschiedensten Dinge sein, von stark juckender Haut bis zu schwersten Depressionen, wenn du da so multi betroffen bist, natürlich, glaube ich, kommt das wahrscheinlich schon einem Kontrollverlust gleich, vor allem, wenn du gar nicht weißt, womit du das kommt, in Verbindung zu bringen hast.
Ich habe das durch das Interview mit der Paula Lambert gelernt, dass es nicht nur Hitzewallungen gibt, sondern auch Kälteballungen.
Ja, das und das habe ich auch erst neu von ihr gehört. Das wusste ich vorher auch nicht tatsächlich. Ja, es war mir auch neu. Genau, es steht wohl auch in Sheila Dillis Buch, habe ich nicht aufmerksam genug gelesen. Da muss ich meine Hausaufgaben nochmal machen. Genau, es gibt eben auch diese Kälteballung und das hätte mich jetzt auch total überrascht, wenn mir das zum Beispiel passiert wäre. Oder meine Freundin Miriam Stein, die hat ein ganz wundervolles Buch geschrieben, das heißt Die gereizte Frau. Da geht es eher um die gesellschaftliche Komponente der Wechseljahre und gerade hat sie ein neues Buch rausgebracht, Weise Frauen, also quasi um das, wenn du einmal drüber bist, wie viel Weisheit da ist und da geht es im Grunde auch um Age-Shaming und um Respekt, also hört bitte den älteren Frauen zu. Genau, und die hatte nämlich auch so eine Kontrollverlustsituation, weil sie einfach so eine Sturzblutung hatte, die sie von sich nicht kannte und die solche Ausmaße hatte, dass sie dachte, ihr sind jetzt irgendwelche Organe gerade rausgefallen. Sie wusste vorher einfach nicht, dass wenn man sehr lange nicht blutet und dann auf einmal wieder blutet, dass dann halt auch einfach Material mit rauskommt.
Oh, wow.
Ne? Also die Gebärmutterschleimhaut, die baut sich dann auf einmal ab und dann kann es halt sein, dass da einfach ganz viel mit rauskommt. Und sie dachte, oh Gott, was ist mir hier gerade aus dem Körper gefallen, muss ich jetzt den Notarzt rufen? Ich weiß das, wenn mir das passieren würde, dann wüsste ich das jetzt einzuordnen, ne? Genau, aber das war bei ihr mit Sicherheit auch so eine Art Kontrollverlust. Deswegen finde ich dieses Wissen so wahnsinnig wichtig, weil man damit diesen Kontrollverlust, glaube ich, ein bisschen aufhalten kann. Aber ja.
Dass man es einordnen kann.
Genau, du kannst es einordnen. Aber es ist natürlich eine Phase, in der total viel passiert oder passieren kann. Und weiß ich nicht. Also ich habe auch schon so meine ersten Symptome gehabt und fand das nicht schön.
Du sprichst ja auch in deinem Buch darüber, dass du findest, dass die medizinische Unterstützung eben halt doch teilweise ausbleibt. Was glaubst du? Also ich finde es immer so interessant, wir wissen viel mehr über die Pubertät als über diese Phase. Und hast du eine Theorie dazu, warum das so ist?
Die Frauen sind ja damals nicht so alt geworden. Da war kurz nach den Wechseljahren Schluss. Weißt du, wir werden ja jetzt viel älter. Und dadurch, dass die Frau quasi ihre gesellschaftliche Rolle verliert, weil sie nicht mehr reproduziert, ist sie halt nicht mehr wichtig. Vor allem in einer patriarchalen Gesellschaft. Also das ist die ganz einfache Erklärung. Es wurde ja auch erst wahnsinnig spät angefangen, Medikamente an Frauen zu erforschen. Was mich total erstaunt hat, das habe ich neulich in einem anderen Gespräch gehört, ist, dass der Crash-Test-Dummy bis letztes Jahr komplett männlichen Körpern nachempfunden war. Seit 2023 gibt es einen weiblichen Crash-Test-Dummy und es gibt viel mehr Verkehrstote, die weiblich sind als männlich, aufgrund der Tatsache, dass es eben nur männliche Crash-Test-Dummies gab.
Wahnsinn, Wahnsinn.
So, das zeigt nochmal sehr, sehr deutlich, wie vernachlässigt das weibliche Geschlecht auf vielen Ebenen ist.
Also dieses Thema Gendermedizin, das ist etwas, wo ich mich auch echt regelmäßig drüber aufregen kann. Ich weiß nicht, ob du es zufällig gehört hast. Ich hatte ja meine Podcast-Kollegin, die Jenny Kneble, die hatte ja eins zum Thema Herzgesundheit bei Frauen auch. Und da hat dann die Ärztin auch so Sachen geteilt, wie früher sozusagen auch Frauen die Verantwortung für die Herzinfarkte der Männer hatten und dass Frauen aber auch Herzinfarkte hatten, einfach gar keine Rolle gespielt hat. Das ist einfach so hanebüchend wie nur irgendwas.
Also ja, ja, absolut. Und die Symptome sind ja auch ganz anders. Da schreibe ich ja auch im Buch drüber. Ich habe mit der Lisa Ortgies gesprochen, Moderatorin. Die hatte innerhalb eines Jahres zwei schwere Herzvorfälle. Erst ein Broken-Heart-Syndrom und dann tatsächlich einen Herzinfarkt. Und sie konnte das auch nicht in Verbindung bringen, weil die Symptome
ganz wichtig
so anders sind als
ganz
bei
wichtig,
Männern.
Dieses Broken-Heart-Syndrom, das klingt ja immer so ein bisschen wie eingebildet, aber das ist es ja nicht.
Nein,
also ich habe darüber wirklich schon mehrere Podcast-Gespräche in meinem letzten Podcast auch geführt. Das ist ja etwas, was du wirklich auf dem CT nachweisen kannst.
Ja, na klar, eben. Also es hat ganz starke Auswirkungen, ne?
Ja.
Ja.
Was mich aber ganz gut zur nächsten Frage bringt, wir sind ja dann auch schnell mal bei diesem Thema Resilienz und Selbstfürsorge. Hast du da vielleicht irgendwas aus den Gesprächen mitgenommen, was du auch auf dein eigenes Leben jetzt übertragen würdest?
Ja, also ich habe mit der Annabelle Mandeng gesprochen, auch eine Moderatorin und Schauspielerin, die ganz, ganz viele schwierige Phasen in ihrem Leben durch hat, gerade auch körperlich. Also die hatte als Kind einen schweren Autounfall, als Jugendliche nochmal, ist irgendwie halb überfahren worden, hat so eine halbseitige Lähmung der Schulter, ihre Gebärmutter musste entfernt werden, bevor sie Mutter werden konnte. Ihr sind ganz, ganz viele Sachen passiert. Und die hat so eine Stärke und so eine Resilienz entwickelt, die ich wahnsinnig beeindruckend finde. Und sie sagt, wenn du eine Krankheit überwinden möchtest, dann musst du was dafür tun. Und das finde ich ganz stark. Und ich sehe sie auch immer, wie sie bei uns durch den Kiez joggt und wirklich viel, viel, viel Sport macht.
Viel, viel Sport macht. Man sieht sie ja auch auf Instagram.
Und die ist auch eine Kanone. Also so eine tolle, starke Frau. Und dann hat sie mir auch erzählt, so ja, meine Freundinnen sagen immer, ja, ach du, und dir fällt es ja alles so leicht. Und sie sagt so, nein, warum soll mir das denn leichter fallen als dir? Und das muss ich sagen, lässt mich meinen inneren Schweinehund auch echt oft überwinden, weil ich denke, ja, aber die Annabelle, der fällt das gar nicht leichter und ich muss das jetzt auch machen. Das ist zum Beispiel was, was ich gelernt habe. Und ich glaube, dass gerade natürlich auch so eine Resilienz sich aufbaut, einmal durch diese Entscheidung, was für sich zu tun. Dann aber natürlich auch, wenn man es jetzt zum Beispiel auf Sport oder Ernährung bezieht, dadurch, dass man das macht, weil man damit einfach richtig gut für sich sorgt und auch für Zeiten vorsorgt, in denen es vielleicht nicht so gut ist. Was nicht heißt, dass man nicht trotzdem mal umgehauen werden kann. Aber es ist sehr, sehr wichtig, diese Resilienz aufzubauen und diese Routinen zu etablieren. Deswegen hatte ich dich nochmal danach gefragt und merke mir natürlich diese eine Liegestütze am Tag, aus der dann 100 werden. Aber das finde ich wahnsinnig wichtig. Dranbleiben und so ein bisschen auch raus. Also ich kenne das von mir, dass ich dann denke, ach, ich habe doch schon so viel zu tun und jetzt habe ich heute schon dies und das und ich habe mich um den gekümmert und um den und dem habe ich geholfen und das habe ich irgendwie beruflich gemacht und dann muss ich noch kochen und ach, diese blöde Wäsche und ich bügele auch nicht gerne und ich muss trotzdem alles machen. Ja, aber also ich habe mich ganz lange an letzte Stelle gestellt und mich dann auch einfach so gehen lassen und das mache ich nicht mehr. Das finde ich toll am Älterwerden, dass man das begreift und man ist aber auch körperlich so ein bisschen dazu gezwungen, jetzt mal aktiv zu werden.
Ja, und es ist keine, ich finde, Selbstfürsorge ist auch kein Egoismus, was man immer denken würde, sondern es ist eher die Ansage im Flugzeug, setzen Sie sich erst die Sauerstoffmaske auf, bevor Sie den anderen helfen.
Und, ganz genau.
Weil irgendwann kann man den anderen nicht mehr helfen, wenn man sich gar nicht selbst hilft.
Genau.
Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, genau das auch zu tun. Und ich finde es so interessant, weil du, Annabelle, sagst, ich saß damals mal, ich habe dich vor vielen Jahren mal auf dem Ball hier in dem Rosenball, als es den noch gab hier in Berlin, saß ich immer zwischen Annabelle und Tanja Bülter. Ich weiß gar nicht, ob du die auch kennst. Die ist ja dann später dann auch an Brustkrebs erkrankt, was ja sie auch sehr öffentlich macht. Deswegen kann man jetzt da auch drüber sprechen und so. Aber wirklich auch so, ich habe die beiden auch als Freundin damals so kennengelernt. Ich saß genau zwischen denen und habe die jetzt so tolle, starke Frauen dann einfach wirklich so erlebt. Ja. Und da siehst du dann aber trotzdem, das Schicksal meint es nicht immer gut mit einem, sage ich mal so. Und trotzdem, ich habe Tanja, ich glaube, ich treffe sie sogar diese Woche, aber so wie ich sie jetzt erlebt habe, hat sie trotzdem ihre Stärke da draus jetzt gezogen und versucht jetzt eben halt anderen da zu helfen. Und deswegen, finde ich, ist das eigentlich toll, wenn solche Frauen, generell wenn Menschen solche Rückschläge nutzen, um dann vielleicht auch anderen dabei zu helfen, sie auch besser zu verarbeiten.
Absolut. Und das sehe ich in dieser Lebensphase eben auch. Die Tanja Bülter ist ja auch in dieser Lebensphase. Ich muss sie auch mal unbedingt sprechen.
Ich würde es dir sagen.
Danke. Genau, dass das auch so eine Phase ist im Leben, wo man so in die eigene Kraft kommt, dass man anderen Menschen viel besser helfen kann. So.
Und ich finde auch da jetzt zum Thema eine Liegestütz, es ist ganz interessant. Ich habe eine App, in die ich eine Zeit lang mal reingeschaut habe, so eine Longevity-App, die heißt Humanity. Und da gibt es eben halt diese vier Säulen der Langlebigkeit sozusagen. Und das dann in der einen Säule, ich glaube, es ist in der Mindset-Säule drin, dass man, wird immer gefragt, ob man heute schon einem Freund geschrieben hat. Message a friend. Und das ist etwas, was ich mir seit dieser App nochmal viel mehr angewöhnt habe.
Ja.
Nicht im Sinne von, oh, ich muss heute noch einem Freund schreiben, sondern dass ich viel häufiger Situationen habe, wo ich dann auf einmal an jemanden denken muss und ihm das entweder im Form einer kurzen Sprachnachricht, eines Fotos oder sonst was einfach kurz mache. Das heißt, ich bleibe dann irgendwie stehen, mache ein Foto von dem, was mir jetzt gerade diese Erinnerung ausgelöst hat und schick's kurz und mache das so.
Ja.
Und das ist so, also das ist so schön, das zu tun, weil meistens dadurch dann man irgendwie auch noch mehr in Verbindung bleibt und teilweise sind es ja auch Leute, die man vielleicht auch länger nicht mehr gesprochen hat. Und das tut mir und meiner persönlichen Resilienz immer wirklich sehr, sehr gut, weil ich immer das Gefühl habe, man ist umso resilienter, umso mehr Menschen, die man mag und liebt, einen umgeben. Und deswegen halte ich das für einen wirklich guten Resilienz-Tipp.
Super. Ja, das ist richtig schön. Ich glaube, diese Verbindung, die man eingeht, diese Schwingung und dass man halt was teilt, das macht einen einfach stärker, weil man sich nicht alleine fühlt.
Hattest du ein Gespräch, was du sagen würdest, was für dich besonders herausfordernd war, vielleicht emotional?
Ja, emotional nicht, eher so technisch. Ich hatte ein Gespräch jetzt kürzlich mit der Anna Thalbach. die ganz toll ist und ganz eigen, großartige Frau. Und die kam aber und ich dachte so, warum hat sie eigentlich zugesagt? Weil sie das Thema Alter so bescheuert fand und darüber zu reden. Und sie war so, ja, ist mir doch total egal, wie alt ich bin. Und ich dachte, okay, also es ist schön, dich jetzt mal kennenzulernen und dass du meiner Einladung gefolgt bist. Genau, da habe ich so gemerkt, okay, ich muss jetzt so wirklich bohren, weil im Grunde alles, was auf meinem Zettel steht, hat schon mit dem Thema Älterwerden zu tun. Das ist halt einfach mein Thema, über das ich mit jedem, den ich einlade, sprechen möchte. Und wir sind dann so ein bisschen von Hölzchen auf Stöckskin und waren dann nachher einfach viel mehr bei gesellschaftlichen Themen. Und ich muss sagen, nach der anfänglichen Herausforderung, ich hatte das bei mehreren Gesprächen schon, aber das ist so das Letzte, was mir in Erinnerung geblieben ist, muss ich sagen, ich finde solche Gespräche immer richtig toll, weil sie zeigen, dass wir alle so unterschiedlich sind. Ja. Und ich mag das ja einfach. Weißt du, wenn ich nur mit Frauen sprechen würde, die sagen, ach toll, und jetzt bin ich in meiner Kraft und jetzt habe ich endlich das gefunden, was ich machen möchte, wäre es ja auch ein bisschen langweilig.
Ich verstehe, was du meinst. Trotz allem, wenn man so die Teil der Gespräche, also don't get me wrong, sie sind nicht langweilig, aber man sieht so ein paar Sachen, die ja doch viele sagen. Also gerade wenn es um die positiven Eigenschaften geht, würde ich sagen, auf Platz Nummer eins, aber da kannst du mich korrigieren, weil du hast ja mehr Gespräche, ich habe sie nicht alle gehört und nicht alle gelesen, aber Platz Nummer eins würde ich ja ganz klar sagen, Gelassenheit.
Absolut.
Oder?
Ja. Also. Aber es ist auch schön. Also es ist ja total gut. Und wenn du das so oft hörst und dir ein Bild davon machst, wie gelassen du sein wirst, wenn du ein bisschen älter bist, ja, so what? Also self-fulfilling prophecy könnte schlechter sein. Mhm. Es scheint ja wirklich allen so zu gehen. Und ich merke es an mir selber auch.
Ja. Ich frage mich, ich finde, man ist insgesamt, ich weiß gar nicht, so dieses Gelassenheit, es sind einem andere Dinge wichtig. Mhm. Das ist so eigentlich so, das finde ich, was ich immer so für mich persönlich merke. Ich habe zum Beispiel, während man früher viel mehr materialistische Themen mir persönlich auch wichtig waren, ist es heute gar nicht mehr. Also wenn ich mir überlege, früher habe ich habe mich, glaube ich, nie über mein Auto definiert, aber ich fand irgendwie ein Auto schon, ein schönes Auto schon wichtig. Heute freue ich mich viel mehr über mein Fahrrad. Mhm. Okay, das ist auch ein schönes Fahrrad, aber trotz allem, verstehst du, was ich meine? Also es sind so ist natürlich was anderes, sich, sage ich mal so, ein schönes Fahrrad zu kaufen, als ein schönes Auto. So,
ja, das stimmt.
Also ich merke auch, dass so ein echtes Gefühl von, ich glaube, es war ich sowieso nie der Typ für Neid. Aber ich würde jetzt so sagen, wenn sich andere Leute, bleiben wir beim Auto, ein schönes Auto kaufen, freue ich mich für die. Mhm. Aber es ist mir eigentlich auch egal. Mhm. So, also
ja, voll. Das kann ich total unterschreiben. Das ist bei mir tatsächlich mitgeliefert. Das habe ich noch nie irgendwie anders empfunden. Muss ich sagen, und es ist lustig, weil es gestern so eine Situation gab bei uns im Viertel, wo ich morgens Freunde getroffen habe an einem Café, wo wir uns morgens irgendwie alle immer so ein bisschen begegnen. Das ist auch ein netter Spot für Gemeinschaft, also Nachbarschaft, irgendwie alle oder viele beginnen ihren Tag so ein bisschen da. Finde ich auch toll, habe ich nämlich heute noch, als ich dran vorbeigegangen bin, habe ich gedacht, ach, so ein bisschen wie im Süden. Mhm. So, irgendwie alle sind mal kurz draußen, egal ob es kalt ist oder nicht. Genau, und da ging es dann auch, und dann war da so ein Plakat von einem Projekt, das meinem sehr ähnelt. Und da meinte mein Freund so, hast du das gesehen? Das ist ja eine Unverschämtheit. Und ich dachte nur so, ja, nee, also ehrlich gesagt, kooperiere ich nächste Woche mit denen. Und ich finde es total toll, weil das Thema jetzt noch mehr Sichtbarkeit bekommt. Das ist doch voll schön. Da meinte er, oh, deinen Gleichmut möchte ich mal haben. Deswegen, also ich kenne das nicht, mir ist das total fremd, muss aber natürlich auch sagen, ich mache das aus einer Position heraus. Ich habe jetzt natürlich meinen Podcast so weit aufgebaut, dass das auch alles ganz wunderbar funktioniert, ne? Also mir nimmt ja niemand was weg, wenn er das Thema bespielt. Ich freue mich eher, dass dann noch andere Zielgruppen vielleicht erreicht werden, weil mir natürlich das Allerwichtigste ist, dass das Thema unter die Leute kommt und nicht, hey, ich bin Stefanie Hirscher und ich habe einen Podcast, guck mal her. Also darum geht's mir einfach nicht. Genau. Und trotzdem muss ich sagen, dass diese Gelassenheit und dieses mehr bei sich sein zunimmt. Und was ich auch beobachte an mir, ist, dass es so ein bisschen von dem Außen mehr ins Innen geht. Also ich fühle mich viel mehr bei mir und muss sagen, dass mir so ein bisschen egaler ist, was die Leute vielleicht auch denken.
Ja, total.
Ich war früher auch extrem schüchtern. Extrem. Und jetzt ist mir das irgendwie alles egal. Und aber das fühlt gut. Sich sehr befreiend an, ehrlich gesagt. Weil ich kann jetzt einfach, also mir wurscht, wenn es einer doof findet, findet es einer doof. Ich finde ja auch nicht alles gut. Und das hat sich geändert. Also und das finde ich schön. Deswegen mag ich das Älterwerden.
Ich weiß genau, was du meinst. Ich finde auch, weil du gerade diesen Kaffeespot ansprichst. Wir haben, ich habe auch so eine Kaffeerunde, wo wir uns dann, wenn ich in Hamburg bin, auf dem Isemarkt immer zweimal die Woche treffen. Mhm. Das ist heute Dienstag, ist eigentlich war heute Morgen auch wieder Treffen. Kriege ich auch mal ein Foto geschickt, wo die, wie die alle dann da sitzen. Und, da ist es zum Beispiel so, da ist der Jüngste in der Runde, ist jetzt gerade 30 geworden. Mhm. Wir sind 11 Leute. Mhm. Und der Älteste ist 66. Mhm. So, und das hat mich so ein bisschen an ein Gespräch mit Marie Bäumer auch erinnert, die ja erzählt, dass es war ihre besten Freundin. Ich glaube, die eine war Ende 70, die andere Anfang 80. Mhm. Und die anderen zwei sind jetzt um die 30. So. Ja. Und ich hatte mal ein Interview mit dem bekannten Dermatologen Professor Steinkraus, der sagte, eins seiner wichtigsten Regeln für ein junges Aussehen, lustigerweise, hat er es gesagt, wenn ich es noch richtig erinnere, ist have friends of all age groups. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht wirklich, ob es zwingend was fürs Aussehen ausmacht, aber ich bin mir ganz sicher, dass es was für die Einstellung und das Jung und aktuell bleiben ausmacht, dass man tatsächlich sich nicht nur, sage ich mal sowas, ohne ihm jetzt zu unterstellen, so Kai Flaum hat man ja immer das Gefühl, dass der nur mit Jüngeren rumläuft, aber mag sein, dass es nicht so ist, sage ich mal so, möchte ich jetzt auch nicht sagen, aber sich nicht nur nach unten orientiert, sondern auch nach oben orientiert, weil genau da sind wir wieder bei der Weisheit von den Menschen, die dann vielleicht da auch schon, sage ich mal, etwas mehr Lebenserfahrung hat. Genau. Hast du das außer dem Marie Bäumler-Gespräch auch so festgestellt in deinen Gesprächen?
Nee, da habe ich noch nicht so viel drüber gesprochen. Ich habe mir da eher so im Arbeitskontext Gedanken gemacht, ne, warum so viele Leute irgendwie weggehen, weil ich das ja auch im Arbeitskontext total wichtig finde, dass junge Leute kommen und frische Ideen bringen und die älteren, erfahrenen Leute eben die Erfahrung mitbringen und sich das Ganze so vereint. Aber das, also in meinem Umfeld, ich überlege gerade mal, wie das bei mir ist. Na, all ages würde ich nicht sagen. Ich glaube eher mein Alter und jünger. Ich bin wahrscheinlich eher Kai Flaume. Aber ich arbeite dran, Dr. Steinkraus zu werden.
Ausgezeichnet, das ist die Aussage des Tages. Ich bin vielleicht ein bisschen mehr Kai Flaume. Oh Gott, wie schaffe ich jetzt den Übergang zu dem nächsten Thema, was definitiv ein bisschen ernster ist, das Thema Abschied nehmen. Ich meine, letztendlich hat es etwas mit dem Alterwerden zu tun, dass man, umso länger man lebt, umso mehr Abschiede werden dann auch auf den Weg dahin kommen. Wie ist deine sozusagen Sicht da drauf und was hast du vielleicht auch da aus Gesprächen mitgenommen?
Ja, also ich dachte irgendwie bis zum Gespräch, was ich neulich hatte mit Elisabeth Baulitz, Schauspielerin. Und systemische Coach. Und wir haben über das Älterwerden und über den Tod gesprochen. Und ich war irgendwie in so einer Laune, dass ich dachte, ach ey, Circle of Life, ist doch alles gut und so. Ne? Der Mann hat so seine Zeit gehabt und dann nimmt man halt Abschied. Und das passt irgendwie. Und irgendwie muss ich sagen, begreife ich, je älter ich werde, tatsächlich dieses System. Und je älter ich werde, desto weniger Schrecken hat eigentlich der Tod für mich, weil aber das Thema so ein bisschen präsenter wird und es überhaupt eine Auseinandersetzung gibt, wie es halt so ist mit Tabuthemen, ne? Wenn man sich denen so ein bisschen nähert, und ich bin da noch nicht besonders weit, aber wenn man sich ein bisschen nähert, hat man vielleicht so ein etwas anderes Gefühl dazu. Und in dem Moment war ich irgendwie so total fein damit, dass natürlich alles Leben entsteht und dann auch wieder verblüht und vielleicht nochmal wiederkommt und dass es irgendwie diesen Kreislauf so gibt. Und dann sind wir aber auf Beziehungen gekommen und dann war ich auf einmal wieder völlig aus der Bahn geworfen, weil ich ja, dann natürlich daran dachte, dass, oh Gott, das fasst mich dann natürlich an. Also wenn ich an andere Leute denke, die dann vielleicht nicht mehr da sind oder für die ich nicht mehr da bin, weil ich für die wichtig bin und die dann irgendwie schmerzliche Erfahrungen dadurch machen. Ja, also da habe ich noch an mir zu arbeiten. Da muss ich noch ein bisschen Resilienz aufbauen und ja, auch noch viel gleichmütiger werden. Also, und wie man das so genau macht, weiß ich auch nicht genau. Also es gibt ja diesen schönen Begriff der radikalen Akzeptanz, der sich auf ungefähr alles anwenden lässt. Mhm. Ist halt einfach so, wie es ist. Aber das ist natürlich wahnsinnig schwer zu akzeptieren.
Ich glaube das auch. Ich glaube das auch. Also ich habe jetzt so den, in Anführungsstrichen, bin noch in der komfortablen Situation, dass zumindest auch meine beiden Eltern noch da sind und toi, 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 auch gesundheitlich irgendwie gut dabei sind. Ich habe darüber hinaus aber schon die ein oder andere, also so wirklich einer meiner besten Freunde, der im Studium, der dann tatsächlich manisch-depressiv wurde und sich dann erhängt hat. Und das ist dann schon, also da war ich Mitte 20, und das ist schon hart, muss man wirklich so sagen. Und ja, es ist jetzt auch schon ein bisschen her und alles und so, aber da merkst du dann einfach auch so, wie machtlos man dann auf einmal dann da auch so ist. Mhm. Also, dass du dann wirklich auch bei und deswegen bin ich immer so ein bisschen allergisch, wenn so gerade solche mentalen Erkrankungen so tabu, so bagatellisiert werden, sage ich mal so. Mhm. Weil das einfach keine Bagatelle ist.
Nee,
so.
Wir sind leider oft tödlich, das stimmt.
Ja, und ich glaube einfach, dass in dem Augenblick auch, wenn man sowas mal erlebt hat und sich dann so sich überlegt, wer sind denn jetzt wirklich so die engsten Freunde, so wirklich die engsten, also ich habe einen relativ großen Freundeskreis, deswegen müsste ich sagen, meine engsten 5 Freunde, so sage ich mal. Das ist aber trotz allem, auch wenn das jetzt einige sagen, Mensch, andere Leute haben nur einen guten Freund oder sowas so, würde jeder, der von heute auf morgen da rausgerissen werden würde, schon eine sehr schmerzhafte Lücke hinterlassen.
Natürlich.
Und ganz abgesehen davon, dass eben ich das eben halt in meinem Umfeld sehe, was das bedeutet, wenn eben halt auch die Eltern sterben, insbesondere wenn dann beide weg sind, was das einfach bedeutet, was man auch so an, ich sag jetzt mal, letztendlich Dinge, die man nicht mehr fragen kann, auch im Raum bleiben. Mhm. Ich glaube, das muss man sich immer mal bewusst werden. Da hat der Stefan Schäfer, ich weiß nicht, ob du zufällig sein Buch gelesen hast, noch 25 Sommer, sehr, sehr schönes Buch, wo er mich auch nochmal draufgebracht hat, also in dem Buch, das ist, wo er dann sagt, so Mensch, was weißt du eigentlich von deinen Eltern? So, oder was würdest du gerne noch wissen? Und da gibt es mit Sicherheit noch einige Fragen, die ungestellt sind und wo man aber jetzt irgendwie immer denkt, die könnte man ja immer stellen. So, aber man es nicht macht. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Ich glaube, dass das
ich glaube, das liegt auch ganz bestimmt daran, dass man sich dann dieser Endlichkeit noch viel bewusster wird und nicht nur sich selbst, sondern ja auch in dem Fall die Eltern damit konfrontiert. Wenn man sagt, ich möchte dich gerne noch was fragen oder selbst wenn du einfach nur die Frage formulierst, werden die ja begreifen, warum du das.
Das Gute ist, meine Mutter hört alle Podcasts, insofern wird sie jetzt die Frage auch an dieser Stelle gerne gehört haben.
Liebe Grüße.
Ganz herzliche Grüße. Gibt es einen Rat, den du unseren HörerInnen und auch deinen LeserInnen auf den Weg geben möchtest, um gelassener mit dem Altern umzugehen?
Ja, also ich finde, dass man sich informieren sollte über alle möglichen Themen, die mit dem Älterwerden zu tun haben. Mir natürlich immer besonders ganz wichtig die Frauengesundheit. Und dann finde ich aber auch, dass man das wieder vergessen sollte. Und dann rausholen sollte, wenn man es irgendwie braucht. Ich finde, man muss gut informiert sein und wissen, was auf einen zukommen kann. Und sich dann aber auch gewiss sein, dass es wahrscheinlich ganz anders kommt. Ne? Weil das Leben halt so spielt, wie es eben spielt. Und ganz praktisch, Sport machen, Kraftsport machen.
Kraftsport machen.
Kraftsport, Kraftsport, Kraftsport.
Nicht nur eine Liegestütze. Für alle Frauen, die das immer nicht wahrhaben wollen.
Ja, ja, es ist wirklich ganz wichtig. Also ich bin da jetzt auch eingestiegen und man merkt auch wirklich zum Glück relativ schnell einen Unterschied.
So. Und man sieht nicht das, was ja die meisten Frauen immer verargumentieren, dass sie dann auf einmal so bulky aussehen würden. Ach, das passiert nicht.
Nee, das passiert wirklich nicht. Da darf man keine Angst haben. Und dann würde ich tatsächlich auf die Ernährung achten und gucken, wo liegen meine Mängel und die ausgleichen tatsächlich. Genau. Und sich mit guten Freunden umgeben, da haben wir ja auch drüber gesprochen. Also soziale Netzwerke schaffen. Einsamkeit ist ganz schlimm, brauche ich glaube ich nicht aussprechen. Ja. Genau, also pflegt eure Freundschaften, bildet Netzwerke. Also ich zum Beispiel bin gerade dabei, Leute für meine alten WG zusammen zu sammeln, weil ich würde gerne nicht in ein Altenheim gehen, sondern mit Freunden später zusammenwohnen. Auch gerne unterschiedliche Lebensphasen und ja, ich stelle mir vor, dass es in der Gemeinschaft viel leichter ist und jeder kann seine Stärken mit einbringen und was für die Gemeinschaft tun.
Ich glaube, das hat doch mal der Bürgermeister von Bremen hat das mal, wenn ich das noch richtig erinnere, gemacht. Der hat dann tatsächlich so ein Haus, also es war dann quasi in Anführungsstrichen die alten WG, der hat dann so quasi ein Haus gehabt, also es war nicht seins, sondern das haben die dann gemeinsam gekauft in verschiedenen Wohnungen, wo dann eben halt ein Teil dann eben halt, wo die gewohnt haben, aber auch ein Teil dann sozusagen, die dann sich kümmern konnten mit Wohnen.
Super, so. Ja, voll gut. Und bitte einen großen Gemeinschaftsraum und viele Gästezimmer, damit die ganzen Kinder immer zu Besuch kommen können. So stelle ich mir das vor. Das fände ich schön. Und das ist zum Beispiel mein Bild so von der Zukunft. Und ich finde es ja wahnsinnig wichtig, sich ein Bild zu machen. Bei mir war nur so eine riesengroße Blackbox. Und seitdem ich mich mit dem Thema Älterwerden beschäftige, habe ich überhaupt eine Einstellung dieser Lebensphase gegenüber. Weil die war vorher auch nicht negativ, sie war einfach nicht da. Mhm. Und sich dieses Bild zu machen, finde ich sehr, sehr wichtig. Ob das dann so kommt oder nicht, ist erstmal egal. Aber du hast irgendwas, worauf du dich im besten Fall freuen kannst. Und das ist ganz wichtig. Die positive Lebenseinstellung verlängert ja nachweislich das Leben um mehrere Jahre.
Mehrere Jahre.
7.
Ja.
So, ich weiß leider nicht, wie die Studie heißt. Das weißt du vielleicht.
Ja, es gibt es gibt sehr viele Studien dazu. Mhm. Aber die mit bekannteste ist eine Nonnenstudie, interessanterweise. Mhm. Da haben sie wirklich verschiedene Nonnen die Tagebücher ausgewertet und haben dann festgestellt, dass die Nonnen, die eben halt immer sehr positiv in ihre Tagebücher geschrieben haben, deutlich länger leben als die, die negativ geschrieben haben. Wahnsinn. Und das ist insofern ganz spannend, weil die tatsächlich in so einem Kloster waren und damit dann auch relativ weit von äußerlichen Einflüssen auch nochmal so und ähnlichen Lebensstil hatten, deswegen eben halt eine sehr hohe Vergleichbarkeit hatten.
Okay.
Und deswegen ist das, aber es gibt verschiedene. Es gibt verschiedene, aber man kann grundsätzlich sagen, dass positive Einstellung auf jeden Fall signifikante lebensverlängernde Maßnahme hat. Und von daher, glaube ich, ist das ein wichtiger Punkt. Liebe Stefanie, es hat mir großen Spaß gemacht.
Mir auch, vielen Dank.
Ich kann auch sagen, dass mir dein Podcast Spaß macht. Der heißt, Neujahr nochmal erwähnt, 50 über 50. Mhm. Und darüber hinaus, wenn wir diese Folge veröffentlichen, dann ist gestern dein Buch rausgekommen. Nur nochmal, es heißt, so alt war ich noch nie. Und ich habe es mir jetzt nicht nochmal vorgeholt, damit ich den Titel lese, sondern ich finde auch nochmal sehr schön, was zwischen den Zeilen steht. Stefanie Hilscher über das, was uns noch so was uns ab 50 erwartet. Mhm. So, und ich glaube, wenn man das Buch gelesen hat, dann hat man einen positiven Blick auf die Zukunft, auf das, was uns erwartet. Und deswegen sage ich nochmal an dieser Stelle herzlichen Dank für das Gespräch. Sag mal, nimmst du eigentlich Supplements regelmäßig, um alt zu werden?
Ja, und ich bin aber so ein bisschen, wie soll ich sagen? Also ich nehme im Moment nur Magnesium und Vitamin D. Weil ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich manchmal ein bisschen überfordert bin. Und ich bin viel mit verschiedenen Produkten in Kontakt, auch durch meinen Beruf. Und ich habe manchmal auch ein bisschen Angst, überzudosieren. Deswegen bin ich gerade in so einer kleinen Detox-Phase, was das angeht. Und habe dazu aber ganz viele Fragen. Deswegen würde ich dich ja gerne nochmal zu mir einladen.
Also ich kann dir sagen, dass selbst der Gründer von Sun & Natural sagt, dass er, wenn man, es sei denn, man hat entsprechende, sag ich mal, Indikationen dafür, aber wenn man die nicht hat, er empfiehlt eigentlich nichts dauerhaft zu nehmen, sondern immer mal wieder zu pausieren. Mhm. Insofern ist das, was du machst, gut.
Ja.
Und soll nicht heißen, dass die Pause dann für immer sein muss, sondern ich bin ja immer ein Fan von Messen, Machen, Messen. Mhm. Also einmal messen, wo man steht, dann eine Zeit lang das machen und dann wieder messen und dann aber auch durchaus mal wieder dem Körper die Chance zu geben, etwas anderes zu machen.
Was anderes zu machen, ja, das finde ich einen total guten Hinweis und das bestätigt mich eigentlich, weil ich finde, es gibt so einen Dschungel aus Informationen und manchmal fühlt man sich da drin so ein bisschen alleingelassen. Und mein Körpergefühl hat mir aber einfach gesagt, so, ich weiß, ich brauche Magnesium, da merke ich die direkten Auswirkungen, wenn ich das nicht nehme. Und ich weiß, ich brauche Vitamin D, weil da einfach ein extremer Mangel ist. Ja. So, und die beiden nehme ich jetzt. Und dann warte ich mal ein bisschen ab und gucke, wie ich mich fühle. Oder ich messe, um zu sehen, wie ich mich fühle. Und dann geht's weiter. Also genau, ich bin ein großer Freund, Nährstoffmängel auszugleichen. Natürlich, es macht wahnsinnig viel Sinn. Aber manchmal fühle ich mich ein bisschen überfordert davon.
Kann ich sehr gut verstehen. Mhm. Ich würde trotzdem noch das eine oder andere mit auf die Liste setzen, aber das machen wir an anderer Stelle.
Alles klar.
Gut. Dankeschön.
Danke dir.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde es mir sehr helfen, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify hinterlasst. Damit ihr nichts verpasst, abonniert unseren Newsletter. Dort geht es nicht nur um diesen Podcast. Meistens stellen wir euch da ganz neue Produkte vor, zu denen es dann auch immer einen Einführungsrabattcode gibt, der aber nur 24 Stunden gültig ist. Und das wäre ja blöd, wenn man das verpasst. Also, den Newsletter findet ihr unter www.sunday.de/newsletter.